Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science Running Folge. Heute sitzen wir nicht im Office, wie sonst immer. Johnny und ich sind gerade in Berlin, weil wir hier die Adidas Runner City Night laufen. Wie ihr ja schon mitbekommen habt, haben wir schon in der letzten Folge drüber geredet. Und ja, wir sind heute nur zu zweit. Kannst du ja mal was zu sagen, Johnny?
Ja, zumindest zu zweit, was die Science Running Besetzung angeht. Wir werden gleich ja noch einen Gast introducen. Aber ja, genau, wir sind in Berlin, gestern mit dem Teambus hingefahren. Wenn ihr das hört, diese Folge, dann wisst ihr das Resultat vom Rennen schon. Also wir sind mal gespannt, was geht heute Abend bei der City Night, 10 Kilometer Straße. Und ja, ich sitze hier in meinem gediegenen Hotelzimmer.
Kann man so sagen, ne?
Genau, hab das zur Verfügung gestellt hier. Und ja, genau, wir sind guter Dinge. Auch mal cool, das mal so remote zu machen, nicht bei uns im Studio, sage ich mal. Ne? Ist auf jeden Fall was Besonderes.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben uns überlegt, da wir in Berlin sind, können wir auch einfach mal hier so unsere Resources nutzen. Und wir wollen euch heute einfach mal so ein bisschen Einblick geben, was hinter dem ganzen SCC-Events steht und vielleicht auch einfach so, was so hinter einem Marathon steht, wie das ganze Fueling aufgebaut ist und einfach mal den Vergleich sehen von einem, wir werden am Anfang so ein bisschen darüber reden, ja, wie ist die Eventlogistik, dann auch so ein bisschen, was geht wirklich bei diesem Elitefeld ab, wie wird so ein Elitefeld aufgebaut und ja, dann vergleichen wir das natürlich auch einfach mit dem wirklich normalen Läufer und ich glaube, da haben wir uns einen Mann geholt, der sich wirklich richtig gut auskennt damit, weil er wirklich alle Seiten jetzt gesehen hat und erlebt hat und das ist Philipp Cardo von SCC Events. Ja, stell dich gerne mal vor mit deiner Rolle auch, was du bei SCC Events machst. Ja, schieß mal los.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Hat mich gefreut und vor allem auch mal live vor Ort. Mache ich tatsächlich auch nicht so häufig. Aber ja, was mache ich beim SCC Events? Also ich kümmere mich hauptsächlich um die Eliteathleten beim Marathon, Halbmarathon oder jetzt bei der City Night, wo wir jetzt hier gerade sind. Natürlich nicht alleine, Renndirektor Marc Milde kennt ihr ja auch beide, der ist natürlich federführend im Lead sozusagen und ich unterstütze ihn da so gut ich kann und dahinter stecken ja dann noch trotzdem noch weitere freiwillige Volunteers, auch andere Kollegen, die immer im Hotel mit dabei sind. Alles ein bisschen abgespeckter bei der City Night, aber dann im Halbmarathon und Marathon ist es ja dann der große Wagen, der dann da aufgefahren wird und ja, das erstmal dazu. Ich bin gespannt, was ihr jetzt so gleich alles an coolen Fragen rausgesucht habt.
Ja, also wenn ihr nicht wisst, was SCC Events ist, also SCC Events, kannst du ja vielleicht mal kurz erklären, was das ist. Ist eigentlich, also ich sehe es immer so als die größte Eventorganisation in ganz Deutschland. Er hat den größten Marathon in Deutschland und den größten Halbmarathon in Deutschland als alleiniges Event organisieren die und die sind beide in Berlin. Und haben auch diverse andere Events um Berlin rum. Also es gibt jetzt nicht nur den Berlin-Marathon und den Berliner Halbmarathon, sondern es gibt auch die Adidas Runner City Night oder es gibt auch den Great 10K. Der ist nicht mehr bei SCC Events?
Nee, der ist bei Berlin Läuft, bei einem anderen Veranstalter in Berlin. Aber auch schon, ich glaube schon immer.
Okay.
Ganz schwieriges Halbwissen gerade, aber den organisieren wir nicht. Aber wir haben zum Beispiel auch
die Generalprobe, ne?
Die Generalprobe, die ist im August. Die ist genau 4 Wochen vor dem BMW Berlin Marathon, also super gelegen eigentlich für einen strukturierten Aufbau. Und dann haben wir noch einen Frauenlauf, einen Vitamin L Frauenlauf im Mai, wo immer knapp über 10.000 Damen über diverse Disziplinen an den Start gehen. Wir haben auch noch einen Swim Run, auch immer im Juni, also die Kombination aus Schwimmen und Laufen immer wieder im Wechsel, also nicht ausziehen und dann rennen, sondern du hast alles an, Neoprenanzug, musst auch alles dabei haben. Dann, was haben wir noch? Wir haben noch 2 Teamstaffeln, eine Teamstaffel hier immer im Tiergarten, da veranstalten wir die für insgesamt dann knapp 30.000 Athleten über 3 Tage. Dann noch eine kleinere Staffel in Brandenburg und dann haben wir natürlich noch einen Silvesterlauf bei uns am Teufelsberg, einen kleinen Neujahrslauf. Ja, wir haben so im Großen und Ganzen, wenn man jetzt den 5K an einem Marathonwochenende dazu zählt, sind es so 12 bis 13, 14 Veranstaltungen, die wir durchführen dürfen. Und das ist immer, da sind wir alle, glaube ich, immer sehr viel beschäftigt im Jahr. Nicht nur zu den großen Highlights, die natürlich in der Welt da draußen am bekanntesten sind.
Ja, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich für dich auch die stressigste oder heißeste Phase, dann immer kurz unmittelbar vorm
Halbmarathon und vorm Marathon wahrscheinlich, ne? Was gibt's da, sind da so die pressendsten Probleme, die es so zu lösen gibt für dich in diesen Phasen so? Also, was ist da am stressigsten?
Also, ich muss ja sagen, die Arbeit mit den Athleten macht mir natürlich mit am meisten Spaß. Also erstmal die Leute dann zu sehen am Wochenende, aber in den Wochen davor, du hast ja so viel Kommunikation mit jetzt euch Athleten, mit den Managern etc. Und das ist einfach cool. Das Stressigste würde ich sagen, ist schwierig zu beschreiben, aber ich brauche ja dann immer von euch oder von den Athleten, die da sind, immer Daten. Daten, damit ich euch anlegen kann, anmelden kann. Ich brauche Reisedaten von euch. Darauf wartet man dann halt, damit man auch die Gewerke dahinter koordinieren kann, wie jetzt das Hotel oder auch dann den Fahrdienst, die euch dann vom Flughafen abholen. All so eine Sachen. Und ich würde nicht sagen, dass es Stress ist, aber es ist so, okay, man muss jetzt warten auf Antworten. Und das ist vielleicht das Stressige.
Genau, wie kann man sich das vorstellen? Also wie weit im Voraus fängst du so an, dann so ein Elitefeld zusammenzustellen? Weil es ist ja sicherlich nicht so, dass ihr eine Woche vorher damit anfangt, die Athleten zusammenzustellen, aber auch wahrscheinlich nicht ein Jahr vorher. Also was sind da so die Zeitfenster, die man sich so vorstellen kann?
Also es ist beim Halbmarathon und Marathon schon ähnlich. Also ich bin schon, würde ich sagen, nicht nur ich, natürlich mit Marc zusammen. Also Marc und ich, wir ergänzen uns, würde ich sagen, ganz gut, dass er ist mit Managements in Kontakt, wie jetzt zum Beispiel beim Marathon mit Sebastian Saave, wo das dann um das Signing geht. Und nach dem Signing übernehme ich dann und koordiniere alle weiteren Dinge, wie sowas wie Botschaftssachen etc. Und das muss man ja halt dann halt auch schon rechtzeitig machen, weil da gibt es ja verschiedene Regularien von den deutschen Botschaften dort drüben. Also grob geschätzt, so 4-5 Monate vorher fängt man an, nicht nur zu verhandeln oder die Angebote rauszuschicken, sondern danach dann halt auch wirklich alles Weitere durchzusprechen. Sei es jetzt Pacemaking, sei es jetzt Visa, sei es jetzt die ganzen Formulare, die ihr auch bekommen habt und so weiter. Also das ist so beim Halbmarathon, Marathon. Eigentlich hast du durchgängig das ganze Jahr was zu tun. Dann kommt noch die City Night zwischendurch. Also wenn jetzt der Halbmarathon im April ist, im Dezember kommen die ersten Anfragen.
Mhm.
Also.
Und dann hängt es ja sicherlich auch immer ein bisschen damit zusammen, die Athleten müssen ja eine gewisse Zeit auch Vorbereitung haben. Ne? Das heißt, die müssen möglichst frühzeitig dann auch wissen für ihre eigene Vorbereitung, welchen Marathon oder welchen Halbmarathon laufe ich jetzt irgendwie. Ne? Wie ist es so bei so ganz kurzfristigen Anfragen? Das habt ihr ja sicherlich auch mal. Da fasse ich mir auch vielleicht ein bisschen an die eigene Nase jetzt für den Zehner. Das ist wahrscheinlich total situationsabhängig, oder? Ob das dann ermöglicht werden kann oder nicht?
Ja, also grundsätzlich, also gerade ist meine Einstellung, dass ich versuche immer für den Athleten das irgendwie möglich zu machen. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach. Du hast Kapazitätsgrenzen, an die wir uns halten und auch halten wollen, weil wir wollen halt keine Szenarien haben, dass im Startbereich irgendwer über den Haufen gerannt wird. Mhm. Also jetzt nicht nur ausschließlich Frauen, die vielleicht hinfallen oder was auch immer, sondern auch Männer. Wenn da so ein Gedränge ist, macht keinen Spaß. Und na klar, umso eher man dran ist und sich meldet, umso eher ist es natürlich auch bei mir im Kopf oder im Postfach hinterlegt oder eine Liste hinterlegt, dass die Person starten kann. Ja, es kommen auch kurzfristige Anfragen beim Marathon. Aber da frage ich mich dann manchmal, okay, habt ihr euch jetzt bewusst schon die ganze Zeit auf Berlin vorbereitet, obwohl ihr gar keinen Startplatz hattet? Oder wie sieht eure Vorbereitung aus?
Mhm.
Beim Zehner ist es jetzt mal was anderes, würde ich sagen.
Ja.
Also ein Zehner könnt ihr, glaube ich, beide aus dem Stegreif laufen. Und
ja. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Sache. Ne? Also die Leute bereiten sich ja dann vor auf einen großen Marathon. Ich glaube, bei euch ist es ja so, dass ihr seid immer eine Woche vor dem Köln-Marathon. Also für uns ist das so, ja, die Leute, die in Berlin dann nicht so gut gelaufen sind oder ausgestiegen sind, versuchen dann immer nochmal in Köln reinzukommen,
ja,
in das Elitefeld. Klappt in den meisten Fällen nicht.
Und Markus Frisch, den ich auch ein bisschen kenne, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der Kölner Marathon-Chef, der ist da ganz, ganz rigoros eigentlich, immer mit so ganz kurzfristigen Sachen. Da kann gefühlt Eliud Kipchoge kommen und da sagt er dann, nein.
Kann ich aber auch irgendwo verstehen, weil man natürlich dann auch so ein bisschen darauf plant, was dann quasi hingeht auf das Ziel. Und ich finde es dann auch irgendwie, dass es dann so, dass du dann die Notlösung bist für den Berlin-Marathon, ist dann immer, glaube ich, auch so ein bisschen so, ja, also ich kann ihn da schon auch sehr verstehen, muss ich sagen.
Ja. Ich kann es auch total verstehen. Es wird ja nicht nur, vielleicht jetzt in Köln höre ich tatsächlich zum ersten Mal, aber eine Zeit lang war es ja auch so mit Valencia, dass viele, die gesagt haben, okay, ich versuche es in Berlin und Valencia ist ja dann nur knapp 2 Monate später, dann, und wenn ich mich dann bei 30 schlecht fühle, steige ich aus und ich habe ja schon den Startplatz in Valencia und dann probiere ich es da halt nochmal. Und das habe ich halt so auch mitbekommen, dass es halt, ja, nicht gewünscht ist. Was ich verstehen kann, weil du musst dich halt committen auf ein Event.
Ja.
Auch als Athlet, finde ich.
Finde ich auf jeden Fall auch, wobei ich den Gedankengang auch ein bisschen nachvollziehen kann, ne? Weil so ein Marathon ist schon eine sehr nachhaltige Belastung, ne? Und wenn man wirklich mal den Fall hat, dass es wirklich so ein absolut gebrauchter Tag ist, dann kann ich das schon verstehen, so ein bisschen, ne? Dass man will, ne? Weil es hängt super viel damit zusammen und du hast vielleicht 2 bis 3 Marathons im Jahr. Und wenn dann einer davon ein Griff ins Klo ist sozusagen, dann ist halt schon echt auch beschissen, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, ja. Vielleicht noch mal so ein bisschen so hinter die Kulissen geschaut. Was sind denn so Sachen, wo wir jetzt so, für uns ist das normal vielleicht, aber für den Normalo, es gibt ja viele Dinge, die einfach nicht sehen. Also zum Beispiel Sperrung der Strecke, Organisieren der Volunteers und all so eine Sachen. Wie wird das bei euch koordiniert, beziehungsweise was wird da benötigt oder was für Dinge beachtet ihr da? Kannst du ja gerne mal einen kleinen Einblick geben für die Läuferinnen und Läufer da draußen, die das vielleicht noch nie so wirklich mitbekommen haben. Ich meine, ihr sperrt eine ganze Stadt, also ihr sperrt die Hauptstadt Deutschlands für einen Marathon oder für einen Halbmarathon.
Ja, also erstmal angefangen, wir sind in der Organisation circa 100 festangestellte Mitarbeiter. Ob jetzt Vollzeit oder Teilzeit, ist erstmal egal, aber es sind 100 Personen schon mal fest damit beschäftigt. Und dann jetzt schätzt mal, wie viele Volunteers oder Freiwillige haben wir an so einem Marathonsonntag im Einsatz?
Wahrscheinlich brauchst du schon so eine 2.000 bis 3.000.
Also es sind über 6.000.
Boah.
Über 6.000
Personen. Also meine Schätzung wäre jetzt in eine ähnliche Richtung gegangen, aber dass es so viele sind, hätte ich niemals gedacht.
Es sind über 6.000 freiwillige Helfer, egal ob es jetzt Johanniter sind oder die Ärzte oder Streckensperrungen oder Nachzielversorgung oder Medaillenausgabe oder. Es ist einfach logistisch ein Riesenaufwand, eine Stadt zu sperren, weil du musst ja, in Berlin, es ist an Köln genauso oder in Düsseldorf oder München, du musst ja sicherstellen, dass wirklich alles sicher ist. Also, dass kein Verrückter da auf die Straße rennt oder so. Es gab es ja auch schon, auch bei uns gab es das vor 2 oder 3 Jahren, als die ganzen Farbdemos kamen mit den, wo sie sich festgeklebt haben oder sowas. Da musst du halt schnell reagieren und die Leute da von der Strecke holen. Das passiert dann auch, aber es ist wirklich so, dass so ein Wochenende halt ewig geplant wird. Also über ein Jahr lang im Voraus wird das natürlich geplant. Und da müssen halt alle auch zusammenspielen. Und wir haben das Glück, dass es jedes Jahr eine geile Veranstaltung wird. Da ist natürlich Berlin auch immer mit dabei. Also die Fans, die gehen ja immer ab, egal ob es jetzt wie letztes Jahr fast 30 Grad sind und alle da eigentlich auf der Strecke kollabieren, weil es zu heiß war. Oder hoffentlich dieses Jahr bei besserem Wetter. Es ist schon immer was Besonderes und die machen alle schon ganz gut mit.
Ja, voll. Wie sieht dann für dich so ein Race-Weekend aus? Also wo fängt das an, wo hört das auf? Und vielleicht dranhängt noch eine Frage, kannst du auch später beantworten. Wie, unter welchen Aspekten stellt man so ein Elitefeld zusammen? Also wie setzt sich das zusammen? Weil du hast ja einmal ganz vorne oft so die Jungs, die irgendwie ganz, ganz schnell laufen. Weiß ich nicht, Weltrekords etc. Ne? Aber dann hast du natürlich auch so Jungs vielleicht wie uns, die irgendwie auf dem nationalen Level sind. Und was für eine Mischung strebt man da an? War jetzt ein bisschen verschachtelt die Frage, aber ich hoffe, du kannst es abarbeiten im Kopf.
Ja. Ich fange mal von hinten an. Also wie stellen wir so ein Feld zusammen? Also natürlich, es ist so eine Mischung aus, ich würde schon fast sagen, dass mehr Leute oder mehr Athleten und Manager uns anfragen, hey, wir würden gerne, dass der und der Athlet bei euch läuft.
Dann darf man ja auch nicht vergessen, wir sind einer der Majors. Sprich, wir haben auch gewisse Regularien zu erfüllen, was hier sowas wie Labels angeht, ob Platinum oder Gold-Label. Sprich, wir müssen ja auch ein Auge darauf haben, dass wir diese Regularien auch wirklich umsetzen. Sonst, ich ehrlich gesagt, keine Ahnung, was dann passiert, aber das ist natürlich auch, oder dahinter, hinter so einem Label steht ja immer eine Zeit. Und diese Zeiten machen ja dann auch gleichzeitig das Feld auch so schnell. Und man weiß ja, in Berlin kann man schnell laufen. In den meisten Fällen passiert das auch. Letztes Jahr wäre es an unserem normalen Wochenende möglich gewesen. Wir mussten ja eine Woche nach vorne ziehen. Und aber man braucht halt auch eine gewisse Balance. Es macht ja auch keinen Spaß, wenn 20 Afrikaner ganz vorne rumlaufen. So ehrlich muss man ja sein. Und dahinter kommt dann 10 Minuten gar nichts. Und dieses Jahr ist ganz besonders, würde ich sagen, dass wir, oder so wie jedes Jahr, eine große Zahl an Athleten auch aus Japan wieder am Start haben. Historie aus Japan in Berlin ist schon immer gegeben. Aber natürlich, wir haben durch die EM dieses Jahr, würde ich sagen, jetzt vielleicht einen kleinen Nachteil, was das deutsche Feld angeht. Aber es sind ja auch wieder Möglichkeiten für die anderen. Also es ist jetzt ja auch nicht schlecht, wer da am Start ist. Dieses Jahr auch erst eine 208 in Hamburg gelaufen bei seinem Debüt. Und
Mojo ist doch auch am Start, oder?
Ja, Mojo ist auch am Start. Der bereitet sich hoffentlich gerade gut vor in St. Moritz. Wer ist noch am Start? Oh, übrigens, es wurde auch noch nicht announced, aber ist nicht so schlimm. aber
der Leak, der erste Leak.
Sneak Peek auf Science Running.
Mal gucken, wie viele Leaks wir aus herauskriegen noch hier.
aber ja, man braucht halt eine gesunde Mischung, finde ich. Auch die anderen Europäer, die da sind. Weil sonst macht es ja auch irgendwie keinen Spaß. Weil ich glaube, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Save ist, der ist übrigens schon geleakt, dann kennt man vielleicht auch die ganzen anderen Afrikaner nicht so unbedingt und da hat ein Bild vor Kopf, ja. Oder denkt so, okay, jetzt ist das ein nächster Afrikaner, der da vielleicht da ist. Deswegen, wenn man sich dann noch aus Zuschauersicht an den anderen Deutschen oder Europäern, die man cool findet, irgendwie hochziehen kann oder eines motiviert, an die Strecke zu gehen, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das nicht vergessen darf, dass die halt alles krasse Athleten sind und auch unterstützt werden sollten.
Finde ich auf jeden Fall cool, dass ihr, also dass das auch für euch relevant ist, ne, in der Entscheidungsfindung, dass es jetzt nicht nur darum geht, einfach nur, okay, ich will möglichst viele, möglichst schnelle Leute haben, sondern dass auch ein bisschen, sage ich mal, das Starterfeld irgendwie gut gemischt ist, ne, damit man irgendwie gut mitfiebern kann.
Man muss natürlich auch einfach sagen, dass mittlerweile im Marathonlauf die Europäer auch echt aufholen, ne? Also die Dichte an Leuten, die zwischen 202 und 208, 210 laufen können in Europa, ist halt auch schon sehr hoch mittlerweile, ne? Also allein in Deutschland haben wir ja 6-7 Leute, die unter 2:10 schon gelaufen sind, die theoretisch immer bereit wären, in Berlin zu laufen. Und man muss auch einfach sagen, also als Kind habe ich immer Berlin-Marathon geguckt, so. Das ist immer das präsenteste Marathon-Event in Deutschland. Und dann ist es natürlich richtig, richtig cool, wenn da Leute am Start sind, die irgendwie deutsch sind oder wo du halt wirklich weißt, okay, die haben den gleichen Weg irgendwie gemacht, den du jetzt einschlägst als jugendlicher Läufer oder sowas. Und das finde ich schon auch cool, dass da quasi auch wirklich Wert drauf gelegt wird. Ja, ist natürlich auch einfach besonders. Es ist, also ganz ehrlich, der Berlin-Marathon, also ich weiß von Mojo, ne, er hat ja die EM abgesagt, um in Berlin zu laufen. Also das, ja. Das zeigt einfach diesen Stellenwert von diesem Event. Und ich kann ihn da auch voll und ganz nachvollziehen, weil dieser Berlin-Marathon, ich war letztes Jahr das erste Mal an der Strecke und du fährst nebenher mit dem Fahrrad und du hast nur Gänsehaut, weil die Leute einfach so abgehen. So, ich bin bis Kilometer 30, bin ich so nebenher, weil auch unser Kumpel Derksen gelaufen ist. Und bis Kilometer so 25 bin ich so nebenher auf den Bordstein gefahren. Irgendwann habe ich dann gedacht, so, ja, okay, jetzt reicht's. Da bin ich quer rüber gefahren, habe ihn dann wieder bei 30, 32 angefangen. Und es war einfach so ein geiles Gefühl, daneben zu stehen, weil wirklich, du hast wenige Punkte, wo niemand ist.
Das stimmt wirklich. Also ich muss auch sagen, als ich den auch selber gelaufen bin, das erste Mal 2019, also es ist schon was Cooles. Und gerade wenn man jetzt vielleicht das erste Mal überhaupt in Berlin am Start ist. Ich muss sagen, wenn man durchs Brandenburger Tor läuft, ist schon was Geiles. Also da geht einen schon einer ab, so nach dem Motto. Und dann darf man aber nicht vergessen, muss noch 500 Meter ins Ziel laufen.
Ja, stimmt.
Aber du hattest noch eine erste Frage. Ich glaube, die, auf die bin ich nicht eingegangen.
Genau, das war so ein bisschen darauf ausgelegt, wie sieht so dein Race-Weekend aus, ne?
Genau.
Aber das passt auch eigentlich ganz gut zu der nächsten Thematik, ja. Wo wir uns ein bisschen nochmal damit beschäftigen wollen, wie genau so das Elitefeld dann koordiniert wird. Aber nimm uns doch gerne mal mit durch dein durchaus wahrscheinlich sehr stressiges Race-Weekend.
Und es ist nicht nur ein Wochenende.
Ja, es fängt wahrscheinlich an dem Montag an.
Ja, also tatsächlich fängt es schon an dem, also nicht für mich persönlich, aber am Sonntag davor haben wir schon eine erste kleine Veranstaltung. Das ist immer so ein Büchermarathon, so ein Literaturmarathon. Das ist aus der Historie entstanden. Da ist Marc auch immer zugegen und ein paar andere. Aber tatsächlich ist es so, dass die ersten Athleten meistens schon Dienstag oder Mittwoch anreisen. Und für mich ist dann natürlich, wenn die ersten kommen, meistens aus Japan, dann so eine Halb-Acht-Stellung. Sprich, ich bin halt ansprechbar die ganze Zeit, also fast rund um die Uhr. Und für mich geht es dann aber, obwohl ich in Berlin wohne, ab Mittwoch ins Hotel. Und die letzten Jahre sieht es dann so aus, dass wir aus Kapazitätsgründen immer viele Athleten, gerade aus Übersee oder speziell aus Afrika, dann in einem Athletenhotel am Flughafen sozusagen parken und ich die dann da vor Ort betreue. Sprich, ich bin dann erstmal 2 Tage am Flughafen, hole die auch vom Gate ab und verteile die dann so ein bisschen. Die zur Pressekonferenz müssen oder so, die fahren natürlich direkt ins Race Hotel, aber die anderen, die bleiben erstmal sozusagen am Flughafen, kommen dann mit mir zusammen mit dem großen Bus am Freitag ins Großhotel. Am Mittwoch tagsüber, bevor ich raus bin, bereite ich alles vor, wie Startunterlagen, so wie ich es jetzt auch bei der CityNet gemacht habe, und so, dass alles sozusagen im Fluss ist. Aber man könnte meinen, von morgens 6 Uhr bis nachts irgendwann um 1, 2 bin ich da so on the road. Und mit jeder Kleinigkeit kann ich irgendwie umgehen oder irgendwie helfen. Und so, dass am Sonntag ihr Athleten eigentlich nur noch laufen müsst und nichts anderes machen müsst.
Was waren so vielleicht so verrückte Einsätze, die du mal hattest? So, da musst du direkt schmunzeln bei dem Einwurf. Aber wenn du überhaupt irgendwas verraten darfst, ne, we don't name no names, aber das würde mich sehr interessieren, weil ich durchaus weiß, zum Beispiel Amanal Petros, auch ein guter Kollege von mir, der ist so ein Spezialist, was so Sachen angeht wie Flug verpassen oder
Gele zu Hause
lassen. Gele vergessen oder Pass vergessen.
Shoutout an Linda, Mann. Shoutout an Linda, wirklich.
Also zu Amanal. Ich habe Amanal seine Race Nutrition nach Paris gebracht.
Super. Das ist klasse.
Also wir wollten jetzt nicht Amanal Petros unter den Bus werfen, aber ich glaube, das ist nicht so ein gut gehütetes Geheimnis.
Aber es ist einfach nur lustig.
Ja, genau. Amanal hat zu Linda gesagt, Valencia hat ja irgendwie zu Linda gesagt, ich habe keine Gele. Und Linda so, Gott sei Dank habe ich dir welche mitgebracht.
Nein, aber tatsächlich, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber einer davon steht auch auf der Startliste für die City Night, also rechts mit euch heute Abend. Da waren wir zusammen am Flughafen, er hat auch am Flughafen geschlafen und kriege ich um 23:30 eine WhatsApp von ihm und dann meinte er, ich habe Ohrenschmerzen. Ich sitze in der Lobby und ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Ich komme runter. Hab mir 2 Ibus mitgenommen, hab vorher das mit seinem Manager besprochen und hab ihm gesagt, hey, wenn du jetzt ins Krankenhaus fährst, du kommst bis vor 6, 7, 8 Uhr morgen früh nicht wieder hier. Du kannst ganz sicher keinen Marathon Sonntag laufen, weil dann bist du einfach im Eimer. Nimm die eine Ibu jetzt, eine morgen früh und dann schau, wie es geht. Und wenn nicht, dann gehen wir dann irgendwo hin zum Arzt oder so. Aber ja, hat dann auch gewirkt, aber sowas zum Beispiel. Ja. Also wirklich sowas, wo also man gar nicht rechnet.
Am Vorabend.
Nee, das war am Donnerstag vorm Race. Und ich dachte mir nur so, wow, sowas hast du auch noch nicht erlebt. Aber es so eine kleine Story ist dann um 11:30 am Flughafenhotel.
Wie war dann die Performance?
War okay. War nicht gut, aber war okay.
Ja, er hat es durchgestanden.
Also er ist ins Ziel gekommen.
Ja, sehr gut. Genau, ich meine, das Wichtige in dem Kontext ist einfach, dass gesundheitlich dann wirklich alles okay war, ne? Ja. Würde ich sagen.
Ja, vielleicht noch eine andere Frage. Ich glaube, das ist immer so ein sehr diskutiertes Thema. Pacemaker, beim Berliner Halbmarathon und beim Limmel-Marathon. Ich weiß, da ja, gab es in der Vergangenheit immer viele verschiedene Pacemaker. Ich habe selber auch schon mal Pace gemacht beim Halbmarathon dieses Jahr in Berlin. Ja, wie setzt sich so ein Pacemaker-Feld zusammen? Ich weiß, dass viele da auch ihre eigenen Pacemaker mitbringen, die auch aus zum Beispiel aus Kenia dann mitbringen, einfach weil sie sich schon mit denen da vertraut gemacht haben. Wie setzt sich das zusammen? Und vor allem vielleicht auch mal so für den ja, normalen Läufer oder die Normalläuferin, wie kann man sich das vorstellen? Was macht dieser Pacemaker dann wirklich?
Also jetzt mal zu deiner Erfahrung. Du hattest ja beim Halbmarathon, wen hattest du gepaced?
Dominika,
ne? Ja. Also du kennst es ja dann ganz gut, Johnny, du bestimmt auch. Wie setzen sich Pacemaker zusammen? Erstmal die Athleten oder die Manager, Managerinnen, die kommen dann auf uns zu und fragen an, hey, können wir für die und die Person vielleicht einen Einzelpacemaker haben? Weil bei Marathon ist klar, wir haben natürlich auch Gruppen-Pacemaker, bieten wir immer an, jedes Jahr und legen da auch wirklich Wert drauf, dass das auch funktioniert, weil wir wollen natürlich für die Athleten die gewissen Zeiten, die sie halt haben wollen, auch versuchen umzusetzen, jedenfalls das Gerüst dafür zu stellen. Jeder muss natürlich am Ende selber laufen. Klar, wir können es nicht jedem recht machen, weil wir können nicht 50 Pacemaker im Feld haben. Wenn jeder diesen Wunsch bekommt, dann haben wir einfach viel zu viele Leute auf der Strecke oder im Startzelt. Genau, aber ich würde sagen, man muss einfach miteinander reden.
Ja.
Und dann kriegt man das schon alles irgendwie hin. Und viele committen sich dann auch auf eine Pacemaker-Gruppe am Ende. Ja. Wenn es jetzt gerade darum geht, wenn du jetzt 2.18 als Frau laufen möchtest, können wir nicht 5 2.18er Pacemaker für persönliche Zwecke hinstellen. Also das sprengt uns die Kapazitäten im Hotel. Da muss man irgendwie eine gesunde Balance finden. Mhm. Und wenn es dann eventuell 3 äthiopische Damen sind oder 2 kenianische Damen, dann versucht man, einen aus ihrem Heimatland sozusagen zu engagieren, dass das irgendwie aufgeht und dass sich da jeder drauf committet. Also das versuchen wir schon irgendwie so gut zu machen. Bei den Deutschen natürlich, wir sind ein deutscher Marathon, wir wollen natürlich die Deutschen auch fördern und versuchen wirklich bis ans Limit zu gehen oder dass sie ihre maximale Kapazität, die sie an den Tag können, auch rauskitzeln können. Und deswegen natürlich versuchen wir, denen natürlich immer bestmöglich weiterzuhelfen. Und dann hilft meistens halt ein persönlicher Pacemaker mehr als eine Gruppe.
Ja, ja, also ich habe die Erfahrung ja auch gemacht. Also ja, besonders da ist es schon auch ja, sehr wichtig dann, ja, auch, dass man mit der Athletin redet. Also wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung spreche, dass man da auch quasi wirklich immer reincheckt und sagt, okay, ja, was geht jetzt ab? Wie fühlst du dich? Kann ich dir irgendwie behilflich sein oder sowas? Und ich glaube da, ja, das ist schon auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es ist sehr unterschätzt auch, weil viele Leute das halt einfach gar nicht realisieren, wie viel das wert ist wirklich.
Ja, weil ihr habt ja dann am Ende auch eine Aufgabe. Und es ist ja kein Geheimnis, Pacemaker werden für Aufgaben bezahlt. Also wenn du einen Job hast, dann willst du ja auch dem, oder solltest du den ja auch im besten Fall wirklich auch umsetzen. Und wenn du halt das Target hast, okay, du musst die Athletin bis ins Ziel begleiten, dann wäre es auch ratsam, das zu tun, weil sonst ist im Zweifel die Athletin mit ihrer Performance nicht zufrieden und sagt, ja, es lag daran, muss natürlich nicht sein, kann auch eigentlich die körperliche Verfassung sein. Mhm. Aber gerade bei Frauen ist es ja so, dass die sich ja wünschen, dass sie jemand bis ins Ziel sozusagen mit unterstützt. Aber was man halt als Pacemaker auch nicht machen darf zum Beispiel ist, jeder Athlet, der durchläuft, muss halt zum Beispiel seine Flaschen selber aufnehmen.
Ja.
Der Pacemaker darf das zum Beispiel nicht übernehmen, sondern sie einfach begleiten. Im besten Fall hat der Pacemaker selber irgendwie Flaschen an den Tischen abgegeben. Ist auch nicht immer der Fall. Der Pacemaker darf natürlich die Flasche der Athletin oder des Athleten bekommen und daraus trinken, aber andersrum ist es halt nicht gestattet.
Ja.
Genau, ich glaube, das ist auch ein großer Aspekt, der dafür spricht, dass man eben einen Pacemaker hat, im Idealfall, den man schon ganz gut kennt, damit die Kommunikation, glaube ich, da gut funktioniert, ne? Was wirklich die Paces angeht. Also es ist auch meine persönliche Erfahrung, wenn ich da jemanden vorne habe, den ich auch persönlich kenne, dann gibt mir das immer ein schöneres Gefühl. Ich glaube, Max kennt es auch ganz gut aus eigener Erfahrung. Und ja, das macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Aber ihr habt ja teilweise dann sogar die Problematik, dass es einfach in gewissen Leistungsklassen, wir haben gestern uns kurz drüber unterhalten, mit Pacing für einen Frauenweltrekord oder aber auch Pacing für einen Männerweltrekord, es ist einfach irgendwann, die Luft wird da so dünn, dass es sogar sehr schwer fällt, dafür dann Pacer zu bekommen, ne? Was man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat als Zuschauer.
Und ich glaube, ist vielleicht auch ein Hot Take, aber die sind in London nicht wegen den Pacemakern unter 2 Stunden gelaufen, sondern weil sie bis Kilometer 41 zu dritt waren oder bis Kilometer 39 zu dritt waren. Und das lag nicht am Pacemaking.
Das stimmt. Also wer das Rennen in London verfolgt hat, das war einfach ein Dreikampf. Und ich glaube, das war das Besondere an diesem Rennen, dass sie halt wirklich kompetitiv gegeneinander gerannt sind die ganze Zeit und keiner wollte irgendwie nachgeben. Am Ende hat einfach der gewonnen, der dieses Mini-Prozent besser drauf war an dem Tag oder noch ein bisschen mehr Körner hatte. Und klar, da hat Pacemaking am Ende keine Rolle gespielt, aber wie ihr sagtet, also finde mal Pacemaker für einen jetzt neuen Weltrekord unter 2 Stunden. Das müssen alles Athleten sein, die selber einen Marathon bestimmt auf 203, 204 Niveau laufen können, weil die müssen ja. Also es bringt dem ja auch nichts am Ende, nach 15 Kilometern zu sagen, hey, richtig, tschüss. Ja. Im besten Fall laufen sie bis 30 irgendwie mal mit oder so. Aber das sind halt Athleten, die selber einen Marathon auf der Welt gewinnen können.
Ja, haben wir noch eine ganz witzige Story.
Haben wir eine schöne Anekdote zu. Herr Norris hat sich ja eigentlich ehrenwerterweise dazu bereit erklärt, für mich Tempo zu machen letztes Jahr in Köln. Und ja, mittlerweile wär das, glaube ich, auch gar kein Problem. An dem Tag hätte es eigentlich auch kein Problem sein sollen, aber aus irgendeinem Grund hast du dich so scheiße gefühlt, dass du nur bis Kilometer 15 gekommen bist, ne?
Ja, ich bin bei Kilometer 15,5, war mir so schwindelig geworden und es ging gar nichts mehr. Also es war wirklich, es war wie, als wäre ich gegen eine Wand gelaufen. Es war auch eine Gerade, wo halt gerade Wind war, aber es war wirklich so abrupt, dass es so vorbei war. Aber ja, mein Ziel war schon weiterzulaufen. Und das, ja.
Du hast vollkommen recht, es bringt wirklich nichts bis Kilometer 15.
Nee, genau.
Aber letztes Jahr zum Beispiel in Berlin, da ist ja Save bei dem Wetter trotzdem ja, wollte er ja auf Weltrekord anlaufen. Oder hat er ja auch gemacht, sah ja bis zum Halbmarathon okay aus, aber ihr wisst ja, bis zum Halbmarathon sollte auch eigentlich noch alles okay sein.
Ja.
Und dann natürlich bei dem Wetter sind die Pacemaker natürlich früh ausgestiegen. War halt komplett andere Bedingungen, ganz heiß und schwül und irgendwie eklig. Und dann läuft er trotzdem noch diese Pace einfach lange weiter. Und für die Verhältnisse würde ich sagen, war es schon ein bockstarker Marathon.
Ja.
Und
ich glaube, das habe ich damals auch schon zu euch gesagt, ja, ne? Ja. Weil ich ja auch so mehr oder weniger ihn an mir vorbeilaufen sehen habe und ich mir dachte, boah, das ist so stark für diese Bedingungen.
Ja.
Der kann auf jeden Fall unter 2 Stunden laufen. Und er hat es dann ja in die Tat umgesetzt
in London.
Am Ende des Tages, ne? Und das hat dich wahrscheinlich dann auch nicht so überrascht, dass er das dann in London umsetzen konnte, oder?
Nee, auf jeden Fall hat es mich nicht überrascht. Natürlich haben wir uns das gewünscht, dass es bei uns passiert.
Ja.
So ehrlich muss man sein. Absolut, und weil du hast jetzt, also London hat jetzt den ersten Weltrekord unter 2 Stunden. Es wird halt immer da bleiben. Diese Marke, weißt du, das als Erster geschafft zu haben.
Ja.
Und jetzt alle, die es jetzt probieren, die müssen halt noch schneller laufen.
Aber ich sag mal, in dem Sinne ist es für euch eine Bestätigung, ja, ihr habt aufs richtige Pferd gesetzt, sage ich mal, ne? Nur das Wetter könnt ihr halt leider auch nicht beeinflussen.
Ja.
So seh ich das, ne? Also ich glaube, da kann man sich jetzt selbst zumindest keinen Vorwurf machen. Ja, es ist natürlich blöd, ne?
Auf jeden
Dass
Fall.
Es nicht bei euch war. Ich glaube, ich spreche für Max auch, dass wir hätten es auch gerne gesehen, wenn das in Deutschland passiert wäre. Ne?
Auf jeden Fall.
Aber ja, das illustriert vielleicht ganz gut, dass man bei euch im Business alles richtig machen kann und einen sehr guten Job machen kann. Und am Ende des Tages ist es Sport, ne? Und es sind keine Maschinen und auch das Wetter kann man nicht beeinflussen.
Gott sei Dank sind wir keine Maschinen, die einen Marathon laufen.
Brauche ich auch nicht.
Mir fallen da gerade dieser China-Marathon ein, wo sie da mit Robotern gelaufen sind. Ja, das ist natürlich absoluter Quatsch. Aber ja, auf jeden Fall, ich kann mich noch erinnern, weil wir hatten danach darüber auch diskutiert, weil er halt auch so ein Trikot anhatte, das halt so gekühlt hat. Und ich war kurze Zeit danach bei Adidas in Herzogenaurach eingeladen und war in dem Lab, wo er quasi getestet wurde und alles. Und ich habe mich mit den Leuten da unterhalten, wie das Ganze quasi aufgebaut ist und wie das Trikot funktioniert. Und die haben dieses Trikot, das halt selbstkühlend ist. Was ich halt super, super interessant fand, weil, ich meine, wir haben schon mal ein bisschen drüber geredet, Hitzemanagement und sowas. Und Paul Schmidt, Hellinger, der DLV-Arzt, der ja auch da sehr, sehr hinter ist, ja, dass man halt so ein bisschen frösteln sollte am Start. Ich glaube, bei 27, 28 Grad, was da war, fröstelst du dann nicht mehr. Aber trotzdem, wenn du den trotzdem noch dich gut runterkühlen kannst, dann ist das schon auch sehr, sehr wichtig, vor allem auch im Marathon, ne? Und ich glaube, deine Fueling-Strategie ist da dann auch entscheidend.
Ja. Hast du, saß Sebastian Zabe vor dem Rennen noch in der Eistonne?
Nee.
Hatte er irgendwie
eine Kühlweste an? Also beim Start hatten wir keine Eistonne und ich weiß nicht mehr, hatte er eine Eisweste an? Ich glaube nicht, tatsächlich.
Krass.
Ich glaube nicht, wenn ich mich, nee, ich bin der Meinung, nein.
Okay. Oh, good to know. Ich finde eine Eisweste nämlich richtig geil, muss ich sagen.
Ja, ich habe es gehört. Du hattest die bei der DM, glaube ich, an.
Ja, ich bin jetzt voll auf dem Pferd Eisweste. Ich finde es wirklich richtig gut, weil ich bin so eine Person, ich mag es halt sehr, sehr gerne, so zu frösteln am Start, halt wirklich. Ich glaube, ich spreche da auch ein bisschen für Johnny. Wir sind da beide so, wir können am besten laufen bei 5 Grad und Regen.
Ja,
Das
geht schon in die richtige Richtung heute.
Ja, heute ist hier schon guter Regen in Berlin. Das ist schon perfekt, wirklich. Und ja, aber besonders nochmal jetzt zurückzukommen auf diesen Fueling-Aspekt, weil der normale Läufer, der bei einem Marathon teilnimmt, hat ja eine ganz andere Fueling-Strategie, also wahrscheinlich keine andere Strategie, na doch schon auch eine andere Strategie, weil natürlich auch einfach eine andere Belastungszeit da ist, als ein Elite-Läufer. Aber wie kannst du das beschreiben, wie so ein Fueling für so einen Elite-Läufer abläuft? Wirklich vom Start, wo du quasi hinkommst, im Technical Meeting, wo du deine Flaschen abgibst oder beziehungsweise wann du deine Flaschen abgibst, beschreib das doch gerne mal.
Ja, also erstmal frage ich ja immer beim Marathon ab, wie viel Flaschen jeder haben will. Also in Berlin ist es ja so, du hast die Möglichkeit, 8 Flaschen abzugeben oder 13. Die 13 Flaschen sind entstanden damals in Zusammenarbeit mit Morten und Eliud Kipchoge, weil die dann rausgefunden haben, hey, alle 2,5 Kilometer ab einem gewissen Zeitpunkt macht irgendwie mehr Sinn. Und deswegen fragen wir das immer ab und geben halt die Möglichkeit dazu. Nicht jeder nutzt es, manche wollen halt nur 8, weil es für die besser irgendwie verdaulich ist etc. Aber ja, am Abend vorm Rennen ist dann immer ein gewisser Zeitpunkt relativ spät, damit halt die Sachen, also beziehungsweise relativ spät können sie es abgeben, damit wir das halt nicht Ewigkeiten bei uns in einem abgeschlossenen Raum stehen haben, weil ihr wisst ja selber, die Flaschen dürfen danach nicht mehr angerührt werden, die müssen unter Verschluss bleiben und es ist dann halt auch so und deswegen so spät wie möglich. Und dann werden die am nächsten Tag am Morgen von unseren Fahrdienst sozusagen, von unseren Kollegen auf die Strecke gebracht, verteilt. Und manche haben das Glück, haben einen Bottle Klaus oder ganz andere, ganz viele Helfer, die die Flaschen dann mit der Hand übergeben, was natürlich ein massiver Vorteil ist. Also massiv in Anführungszeichen, aber es macht es einfacher, als eine Flasche vom Tisch zu nehmen. Jeder, der es mal gemacht hat, ihr werdet es bestimmt schon mal getestet haben, es ist halt was ganz anderes. Und Fueling-Strategie, ich glaube, ja, viele mischen sich mit Wasser zusammen. Manche haben auch nur Wasser und kleben sich die Gels außenrum. Da gibt es ja wirklich alles Mögliche. Das Coolste ist, wie die Leute sich auf den Tischen ihre Flaschen bemerkbar machen, mit ihren Fahnen, mit ihren Mustern, mit ihren Stickern, mit was auch immer für ein Gebimse, was da mal dranhängt. Aber ja, und dann würde ich sagen, die Masse, ich gehe mal einfach mal kurz auf die Masse ein, die hat auch die Möglichkeiten in Berlin Flaschen abzugeben. Also es gibt sozusagen auch Eigenverpflegung, die natürlich nicht so luxuriös in Anführungszeichen aufgebaut ist wie für die Eliteathleten, weil natürlich bei der Masse weniger Tische zur Verfügung stehen, aber mehr Flaschen draufstehen. Sprich, es kann auch sein, dass du vielleicht mal ein paar Sekunden warten musst oder suchen musst, was natürlich blöd ist. Aber es gibt die Möglichkeit, auch Flaschen abzugeben, was schon mal ein großer Gimmick ist. Gerade bei warmen Temperaturen ein bisschen mehr Flüssigkeit zu sich zu nehmen, weil jeder weiß, aus den Bechern, so viel Wasser kriegt man jetzt auch nicht in den Mund im besten Fall, wenn man gerade weiter rennt, außer man geht natürlich. Aber ja, man kann auch wirklich schnell laufen aus dem Block A mit einem guten Fueling. Aber was man nicht vergessen darf, auch bei den Normalos ist es ja theoretisch nicht erlaubt, von außen was aufzunehmen. Mhm.
Und ich kann auch nur jedem raten, macht's mit einem versteckten Auge oder was auch immer oder stellt euch in der Nähe von den Verpflegungszonen oder so, dann ist es schon alles ein bisschen entspannter.
Ja, definitiv. Ich glaube, dass so ein bisschen der Super-GAU für die Elite-Athleten dann immer ist, wenn sie mal eine Flasche irgendwie verpassen. Wie häufig passiert das und nutzen die Elite-Athleten dann teilweise auch so das generelle Fueling dann als Notfallstrategie oder wie sieht dann so der Plan B aus, wenn mal einer den Worst Case hat, dass er mal seine persönliche Verpflegung verpasst?
Ja, also wir haben letztes Jahr in Zusammenarbeit mit mit Morten tatsächlich sozusagen Backup-Nutrition-Station das erste Mal gehabt. Sprich, nach den eigentlichen Elite-Tischen kamen noch zwei extra Tische mit vorgemixten 320er Drinkmix. Schon präpariert, haben wir am Abend vorher oder an den Tagen vorher Zusammenspiel mit den Mortenverantwortlichen gerührt, wie Weltmeister, mit so wirklich elektronischen Rührgeräten etc. Und haben die dann abgefüllt und dann sozusagen als Backup-Variante hingestellt, weil es schon mal vorkommt natürlich, dass man eine Flasche vielleicht übersieht oder einer zu weit läuft, bevor man zurückläuft. Lauf weiter und nimm dir das. Oder im Zweifel nimm dir einen Becher Wasser wenigstens von den normalen Public-Stationen. Und außerdem haben wir auch noch drei Gel-Stationen auf der Strecke. Also wenn man sich unsicher ist, dass man gerade nicht weiß, an welchem Tisch nochmal was war, dann nimm dir ein Gel vielleicht, greif einmal kurz zu, nimm den Gel mehr oder sowas. Die Möglichkeiten sind da jetzt nicht zu verdursten oder an zu wenig Nutrition vielleicht langsamer zu werden. Aber natürlich, es ist natürlich schöner, wenn man seine eigene dabei hat.
Ja, und das gilt jetzt nur für die Elite-Läufer, ne? Also für die normalen Läufer, die an einem Marathon teilnehmen, gibt es natürlich dann auch noch extra Verpflegungsstationen, ne?
Genau.
Also wie viel habt ihr da so ungefähr auf der Strecke? So das im Kopf?
Also bei Elite sind es 8 und 13 und es sind Minimum 8 Stück auch bei den bei der Public sozusagen. Da, dort sind auch nochmal inkludiert jeweils 3 Gel-Stationen. Ja, das war es erstmal, was ich jetzt sicher weiß.
Ja, ich glaube, da sollte man auch dann wahrscheinlich im Training vorher mit dem Gel testen.
Sowieso.
Was du dann am Wettkampftag nutzt. Du bist ja selber auch schon mal einen Marathon gelaufen, also hast das selber schon mal erlebt. Kannst du ja mal ein bisschen erzählen aus deiner eigenen Vergangenheit, wie das war?
Ja, also ich bin jetzt insgesamt schon 4 Marathons gelaufen in 4 verschiedenen Städten. Und das war es immer unterschiedlich. Ich glaube, meinen ersten Berlin-Marathon habe ich hier mit, ihr kennt doch, weiß nicht, hier freche Freunde, diese kleinen, diese kleinen Kinder, Kinderquetschis. Damit bin ich meinen ersten Berlin-Marathon gelaufen.
Und den eigenen Kindern aus dem Sortiment geklaut. Ne?
Ja, und dann irgendwann natürlich bin ich dann auch auf Gels umgestiegen, habe mich auch durchprobiert und ich achte da auch schon sehr drauf, dass immer was irgendwie reinkommt. Aber ich habe auch einen Nutrition-Plan, den ich mir dann so zurechtlege, wann ich irgendwas brauche. Aber bei meinem letzten jetzt in Kopenhagen zum Beispiel, hatte ich dann irgendwie so ein paar Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen und dann hatte ich auch keine Lust mehr, was zu nehmen. Aber naja, ist halt so. Passiert
da,
halt auch mal.
Da musst du was reinkriegen. Denn Johnny kennt sich da ganz gut aus.
Ah ja, absolut, absolut. Was mich interessieren würde, aus deiner eigenen Erfahrung, als du dann mal deinen ersten Marathon gefinisht hattest, hattest du da schon deine jetzige Position? Und wenn ja, hat das irgendwie deine Sicht auf die Elite-Läufer in irgendeiner Form verändert? Also hast du da irgendwie mehr Respekt dazu gewonnen, auch für das, was die so dann leisten oder für das Training, was die machen? Oder wie hat sich da irgendwas verändert für dich?
Also ich bin tatsächlich meinen ersten Marathon 2019 gelaufen in Berlin und habe erst 3 Jahre später beim Berlin-Marathon oder beim SCC-Events angefangen und dachte damals auch gar nicht, dass ich irgendwann mal in die Lage komme, mich jetzt um euch zu kümmern sozusagen. Ich habe vorher bei Hertha BSC gearbeitet, also hatte schon im Sport zu tun und auch kannte mich auch mit Profi-Dasein aus. Aber ich muss sagen, dass als es so angefangen hat, dass ich hier beim SCC angefangen habe, offiziell arbeite ich im Teilnehmermanagement und kümmere mich halt mit Marc zusammen dann um die Athleten, um die Elite-Athleten. Bin ich eher so als neugierig rangegangen, okay, wie das jetzt ist, dann die alle vor mir zu haben, weil die ersten zwei Jahre war jeweils Eliud Kipchoge da und im ersten Jahr direkt ein Weltrekord, dachte ich schon so, jetzt müsste ich eigentlich direkt aufhören, weil besser wird's nicht. Das zweite Jahr dann mit Assefa Weltrekord, also die Streak ist leider vorbei, aber nein, es ist schon irgendwie was Cooles denn auch, solche Persönlichkeiten dann auch zu treffen und man hat natürlich Respekt vor deren Leistungen. Also wenn ich jetzt mal irgendwie Intervalle auf der Bahn mache, ihr wisst ja, ich habe ja auch einen Podcast mit Jenny. Ich war letztens mit Jenny auf dem Track und sie hat da Intervalle gemacht. Es ist schon cool zu sehen, wenn eine Profiathletin oder jemand, der das hauptberuflich auch wirklich macht, was für ein Speed da auch hintersteckt und was da für so Leistung kommt. Und dann läuft man da mit seiner, macht dann eine 400er in 3,30 und kippt gleich um. Und nee, es ist schon irgendwie was Cooles. Und mittlerweile ist es ja schon fast Normalität. Aber dann letztes Jahr beim Halbmarathon war Gesa Krause das erste Mal beim Halbmarathon bei uns. Und die kannte man halt nur aus dem Fernsehen zum Beispiel. Das ist halt irgendwie, ist schon was Cooles, macht schon Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ist ein schöner.
Ist auch besser als Davy Selke oder Kevin Prince Boateng zu sehen, oder?
Pierre-Michel Lasogga kann ich noch reinwerfen.
Mittlerweile schon, ja.
Ich sag nur so, ha ho he, ne? Grüße an Mojo.
Dafür kann man, glaube ich, mit den Fußballern besser mal abends hier in Berlin einen drauf machen. Ja. Das kann ich mir vorstellen.
Warst du schon mal bei der Marathonparty?
Ich war bei diversen anderen Marathon-Afterpartys schon dabei, noch nicht bei der offiziellen, aber das vielleicht dann ist ja dieses Jahr, vielleicht fahre ich ja mal nur für die Party hier hin.
Also ihr seid herzlich eingeladen.
Hey, let's go.
Kriegt doch ein Bändchen von mir.
Ja, okay. Aber cool, dass du es auch nochmal ansprichst vielleicht, weil das ist ein ganz cooler Kontrast. Jenny Hauke ist ja 800-Meter-Läuferin, ne?
Ja.
Und jetzt gerade auch ziemlich gut unterwegs, ne? Glaube ich, jetzt aktuell diese Saison auch persönliche Bestleistung gelaufen. Wie kam euer gemeinsamer Podcast zustande? Du kannst gerne auch mal ein bisschen Werbung dafür machen. Wir sind durchaus offen für alle anderen Podcast-Formate und pushen das auch gerne ein bisschen. Also erzähl einfach mal gerne, wie das dazu gekommen ist.
Ja, also wir haben jetzt seit Ende Januar zusammen den Podcast Let's Talk Running. Wir beschäftigen uns hauptsächlich ums Laufen natürlich. Ich mehr dann natürlich aus der Langstreckensicht, sie mehr aus der Tracksicht und ist ganz cool, macht Spaß. Ich glaube, es gibt es auch nicht so häufig, dass Frau und Mann, so wie ihr jetzt auch zum Beispiel im Podcast haben, weil es gibt halt viel mehr Themenfelder, die man halt auch besprechen kann. Und es ist, glaube ich, ganz, ganz interessant. Und wie kam das zustande? Ich glaube, der erste Kontakt war mehr so ein bisschen im beruflichen Kontext.
Ah, okay.
Und dann haben wir uns, glaube ich, auch erst im November da richtig drauf committed. Also, und dann sind wir 2 Monate später dann live gegangen mit der ersten Folge. Und es ging relativ schnell. Und jetzt machen wir es mittlerweile seit einem halben Jahr. Und ja, es macht Spaß. Es ist cool, die Leute einzuladen, mit denen einfach zu plaudern übers Laufen und alles, was drumherum passiert. Ob es jetzt auf dem Track ist oder auf der Langstrecke, es gibt irgendwie immer was zu erzählen. Oder auch mal aus der Community die Leute mit reinzuholen. Das finde ich auch, weil das sind ja am Ende die uns das auch allen ermöglichen, das zu machen, was wir so lieben. Also ohne die Basis bringt es uns halt allen nichts.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, ne? Also um das Ganze nochmal zusammenzufassen, also es gibt nicht nur Elite-Läufer. Klar, Elite-Läufer sind die kleinste Anzahl der Menschen und die Leute, die so schnell laufen, wenn wir hier von einem 202er bis 205er Marathon reden, die sind wirklich sehr, sehr wenige auf dieser Welt, die das laufen können. Und die breite Masse sind wirklich die Leute, die den Laufsport am Leben halten. Und ich glaube, ja, das muss man auch mal appreciaten. Ich glaube, ich finde immer ganz cool, die Milers bei uns, ich habe versucht jetzt so ein bisschen zusammen mit unserem sportlichen Leiter, dem Johannes, habe ich versucht, sowas ins Leben zu rufen, den Knirsch des Monats. Das heißt, dass wir immer quasi jemanden aus der Community bzw. aus dem Verein ehren, der halt eine Leistung erbracht hat. Und da schreiben wir dann quasi alle Superleistungen, die vielleicht ein bisschen untergegangen sind, zusammen und dann bekommt derjenige, der den Knirsch des Monats gewonnen hat, eine Kappe und darf den einen Monat lang mit dem Knirsch des Monats Kappe rumlaufen bei den Milers. Finde ich eine ganz coole Sache, einfach aus dem Grund, weil es halt einfach super wichtig ist. Wir machen alle den Sport, weil wir daran Spaß haben und ja.
Ja, ich finde es auch wirklich nicht zu vergessen. Also ist beim Berlin-Marathon oder auch bei der beim Halbmarathon oder jetzt bei der City Night, es nehmen nicht nur Elite-Leute teil, sondern die Masse, ob es jetzt 16 oder 50.000 sind, das sind die Leute, die halt im Zweifel das erste Mal so ein Rennen machen und ganz wichtiger Teil von den Veranstaltungen sind, weil ohne die funktioniert es halt einfach nicht.
Ja.
Und das ist auch immer wieder schön zu sehen, die ganzen Stories, wie die da hingekommen sind dazu oder was sie sich für Ziele vorgenommen haben. Ja, es ist einfach auch sehr schön, auch persönlich für mich, also ich bin auch Normalo am Ende. Also ich mache meinen Job und gehe gerne laufen und das macht einfach Spaß. Und so entdeckt man ja auch viel die Welt.
Auf jeden Fall.
Definitiv. Mir ist gerade spontan noch eine kleine Frage eingefallen, wenn ich das noch kurz am Ende unserer Aufnahme noch einwerfen kann. Und zwar ist jetzt in den letzten Jahren ja so ein bisschen das ganze Thema mit neuen Veranstaltungsformaten, dieses ganze Ultra-Ding aufgekommen, HYROX ist dazugekommen. Wie schaust du oder schaut ihr auf diese neuen Entwicklungen und was kann man vielleicht da mitnehmen? Und habt ihr vielleicht irgendwie eine Veränderung auch, was die Teilnehmer betrifft, beobachtet? Also gibt es vielleicht mehr junge Teilnehmer, gibt es mehr junge weibliche Teilnehmerinnen? Was hat sich da für euch vielleicht verändert und was könnte sich in der Zukunft vielleicht verändern?
Also erstmal die ganzen neuen Formate, nehmen wir jetzt mal 99 Labs oder The Pace Race oder wie auch immer. Ich persönlich finde sie ziemlich cool, weil sie, ich finde, den Sport irgendwie auch bereichern, auch so Ultra-Dinger wie jetzt von Adasachi oder so. Ich persönlich finde es schon cool, dass sowas passiert, aber dass es jetzt so eine Auswirkung persönlich auf uns hat, das wird man sehen, glaube ich, in der Zukunft. Was man schon sehen kann, ist, dass sich das Gleichgewicht zwischen Mann und Frau bei unseren Veranstaltungen schon immer weiter annähernd. Ist ja, glaube ich, nicht nur bei uns so, sondern bei vielen Veranstaltern. Das ist ja schon mal cool zu sehen. Und klar, diese neuen Formate holen halt die jüngere Generation viel mehr ab, natürlich. Und das spiegelt sich bestimmt auch in der Zukunft bei uns ab. Aktuelle Zahlen habe ich jetzt tatsächlich nicht im Kopf. Aber an sich, ich glaube, alles, was den Sport irgendwie voranbringt oder die Leute mehr zum Sport bringt und nicht weiter vor dem Fernseher, vor was auch immer hängen lässt, kann man auch machen. Aber ich finde auch, Bewegung gehört dazu und ich glaube, so können wir es stehen lassen.
Ja, sehr auf cool. jeden Fall. Ich glaube, das ist ein cooles Ende für die Episode. Ja, danke, dass du auf jeden Fall da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast an dem busy Wettkampftag, den du ja heute hast mit der City Night. Wir knirschen jetzt gleich richtig rein. Wir sagen weniger und wir laufen hoffentlich eine geile Zeit hier in Berlin. Also ich habe schon richtig Bock, muss ich sagen. Johnny, du auch?
Am Hotelzimmer und an den Surroundings kannst du auf jeden Fall nicht liegen. Also das ist top-notch. Da nochmal großes Lob an euch, was ihr da auf die Beine stellt. Und die Orga bin ich mir sicher. Und das Ganze drumherum, das ganze Race, das wird auch alles wieder flawless sein. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, es steht einer guten Leistung auf jeden Fall nichts im Wege.
Yes, in diesem Sinne.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wir werden uns gleich wiedersehen.
Safe. Peace out.